Gehen wir zu Yvonne Brandl über. Ihr Beitrag kreist um ADHS. Yvonne Brandl ist von der Ausbildung her einerseits Diplompsychologin und andererseits Literatur- und Sprachwissenschaftlerin. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Moment am Projekt Kinderschutzportal der Universität Münster, hat zuvor an der Universität Frankfurt und ebenfalls in Frankfurt am Sigmund-Freud-Institut gearbeitet, dort schwerpunktmäßig schon zu ADHS, dem Phänomen, zu dem sie jetzt zu uns sprechen wird. Sie ist Gruppenanalytikerin, arbeitet in Gruppenanalyse mit Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen und Lehrern. Bitte.
Ja, vielen Dank. Nachdem wir jetzt zwei unterschiedliche Präsentationen hatten, füge ich mal eine dritte hinzu und komme hier ein bisschen in die Mitte. Ich fand es sehr schön, dass der letzte Beitrag mit dem Thema Sprache endete und zu Beginn dieser Sitzung Thomas Gebauer so viele Metaphern benutzt hat, denn daran kann ich jetzt anschließen. Ich spreche zu Ihnen über ADHS, aber ADHS ist für mich ein Beispiel dafür, um Ihnen zu zeigen, was für eine Rolle die Sprache und die Sensibilität für Sprache bei der Krankheitskonstruktion und der Verwendung der Krankheitsbilder hat. Ich nenne Ihnen kurz ein paar Eckdaten, vielleicht ist es auch bekannt, zur Vorgeschichte des ADHS-Syndroms, denn heutzutage sprechen wir von einem Syndrom. In den 40er Jahren sprach man von einer minimalen Zerebralschädigung. In den 60er Jahren wurde dann die MCD-Diagnose, die wahrscheinlich vielen bekannt ist, entworfen. In den 60er und 70er Jahren gehörten da bis zu 70 Verhaltensauffälligkeiten dazu, zu dieser MCD-Diagnose. Und ab Beginn der 80er Jahre wurden psychosoziale Faktoren hinzugenommen und auch betont. Und das führte zu einem Rückgang der MCD-Diagnosen. Es führte zu einem Aufschwung der jetzigen ADHS-Diagnosen. Man sprach dann erst von einer Störung, später von einem Syndrom, also dem behavioralen Syndrombegriff. Und dieser Syndrombegriff setzt sich zusammen aus einer Summationsdiagnostik. Da komme ich gleich noch drauf zurück. Dieser Begriff ist ja auch schon gefallen jetzt in den anderen Vorträgen. Das zeigt sich dann auch grafisch in einer Ihnen wahrscheinlich sehr bekannten Darstellung von 1990 bis 2001, über 10 Jahre. Sie sehen die E-Funktion der verschriebenen Tagesdosen des Medikamentes Ritalin. Das sind dann von fast 0 auf 20 Millionen Tagesdosen gestiegen. Diagnosen von ADHS, ich stelle Ihnen das ganz knapp dar, werden so gestellt, dass es einen dreigeteilten Bereich gibt, um ADHS zu diagnostizieren. Es setzt sich zusammen aus der Aufmerksamkeitsstörung, aus dem Bereich Hyperaktivität und Impulsivität. Das muss situationsübergreifend auftreten und führt dann zur Diagnose einer Aufmerksamkeitsstörung und Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung. Dass drei Bereiche gebildet werden, darin liegt auch schon eine Gewichtung drin, die meistens gar nicht mehr wahrgenommen wird. Eine andere Form ist, wenn zusätzlich eine Störung des Sozialverhaltens hinzukommt, dann gibt es nämlich die hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens. Das sind die beiden Hauptdiagnosen, die gestellt werden über die Klassifikationssysteme, also entweder das ICD-10 oder das DSM-4. Eine Version ohne Hyperaktivität kann im Moment wirklich exakt nur nach DSM-4 festgelegt werden. Das ist die sogenannte Träumerchen-Variante. Wir haben uns in Studien dann immer mit Restkategorien behelfen müssen, weil es eigentlich nicht vorgesehen ist. Hinter diesen zwei großen Diagnosen, also es gibt noch zwei nicht näher bezeichnete Kategorien, aber das sind eigentlich die beiden Hauptdiagnosen, F90.0 und 90.1, verstecken sich natürlich ganz viele Schicksale der Kinder, was eigentlich verloren geht, wenn so diagnostiziert wird. Und dazu muss man noch sagen, dass über 50% der Diagnosen und auch Verschreibungen der Medikamente von Kinderärzten stattfindet und weitere 23% dann von Allgemeinärzten und erst anschließend kommen Spezialisten, die sich damit beschäftigen. Hopf und Heinemann haben mal einige Punkte zusammengestellt, die sich dahinter verbergen und die im Allgemeinen nicht betrachtet werden, zum Beispiel Bindungsstörungen, hyperkinetische Unruhe als Ergebnis von Trennungen oder Beziehungsstörungen oder Durchbrüche narzisstischer Wut, emotionale Störungen oder eine Symptomatik, die der Selbst- und Objektabgrenzung dient oder Hyperaktivität als manische Abwehr gegen Depression oder vielleicht gegen die Depression der Mutter. Das geht unter, weil wir haben eine Kategorisierung, die allgemein akzeptiert wird. Wenn man Krankheit so konstruiert, dass man ein Syndrom hat, das sich durch eine Summationsdiagnostik zusammensetzt, dann ist man ganz schnell im Bereich der Konstruktentwicklung. Wir Psychologen, meine Berufssparte ist da mitführend vertreten, latente Konstrukte zu entwickeln, und die haben so ihre Tücken, vor allem weil sie immer eine große Plausibilität den Menschen versprechen. Verwendet werden grundsätzlich Korrelationen, also Verhalten wird einfach korreliert, also Symptome, die auftreten, und meistens oder sehr häufig wird ein Rückschluss auf die Kausalursache, also eine Kausalattribution hergestellt. Das ist nicht zulässig. In keiner Statistik darf Korrelation mit Kausalität gleichgesetzt werden, aber im Alltagsverständnis wird es so gehandhabt. Und wir haben die Problematik der Messmodelle, weil zum Beispiel, und da nehme ich jetzt ADHS als latentes Konstrukt, in der psychologischen Statistik wird es so genannt, weil es ja kein wirklich existierendes Phänomen ist. Das betrifft genauso Intelligenz oder Depression. Es wird konstruiert als latentes Konstrukt, in dem Spezialisten sich zusammensetzen und überlegen, was gehört denn für uns dazu. Und bei ADHS gehören dann verschiedene Punkte, die beantwortet werden, dazu. Und das ist die sogenannte Summationsdiagnostik. Also es muss ein bestimmter Cut-off-Wert erreicht werden, damit man dann die Diagnose erhält. Und wenn Sie da sich die Sprache anschauen, das Kind scheint häufig nicht zuzuhören, lässt sich oft ablenken, dann sehen Sie auch schon in der Wortwahl, was heißt denn häufig? Also für wen ist es denn häufig? Und die Frage ist auch da schon, misst man denn mit diesem Test, der entwickelt wird, eigentlich das Verhalten des Kindes oder misst man die Toleranz des Beurteilers? Also es ist nicht ganz klar, wo die Validität steckt. Daher möchte ich ganz kurz Ihnen eine Folie zur Modellbildung zeigen, denn ADHS ist ein Konstrukt, ein Modell. Sprache, mit der wir arbeiten, ist auch ein Modell. Ein Bild von René Magritte, was Sie wahrscheinlich kennen. Ceci n'est pas une pomme. Und daran kann man natürlich wunderbar die grundlegende Problematik der Modellbildung zeigen, nämlich das Problem, Vorstellungen zu Tatsachen zu hypostasieren. Passiert den meisten im Alltag, passiert auch ziemlich vielen Wissenschaftlern. Also der Auftrag ist, verwechseln Sie nicht das Modell mit der Realität, oder wie ich in einem sehr schönen Zitat von Heinz von Förster gefunden habe, versuchen Sie nicht, die Speisekarte zu essen. Und ich denke, das ist ein Gedanke, den man auch in den Krankheitskonstruktionen mittragen sollte. Warum beschäftige ich mich mit der Sprache in diesem Zusammenhang? Sprache ist Modell, Sprache ist voller Bilder, voller Metaphern, und die haben eine eigene Wirkmächtigkeit. Ich werde Sie jetzt nicht mit einer längeren sprachwissenschaftlichen Theorie belästigen, wollte ich gerade sagen. Ich zeige Ihnen eine Folie kurz, damit ich Ihnen vermitteln kann, was meine ich mit der Metaphoriktheorie, weil Sie wahrscheinlich alle aus Ihrer Schule eine bestimmte Metapherntheorie noch kennen. Das ist die Substitutionstheorie, die auf Aristoteles zurückgeht. Heutzutage arbeitet man mit der Interaktionstheorie. Ich zeige Ihnen das in ganz kurzen Stichworten. Also bei Aristoteles war es, ein Wort wird durch ein anderes ersetzt, das durch Ähnlichkeit oder Analogie mit diesem verbunden ist. Sie haben da die Motorhaube, das PC-Netz, den Cookie, die Datenautobahn. Das ist relativ bekannt und gebräuchlich. Dahinter steckt immer der Gedanke, dass es eine Übersetzbarkeit in das Eigentliche gibt, dass die Metapher eigentlich eine Ablenkung ist, die eine Erkenntnisverhinderung bewirkt. So wurde mit Metaphorik umgegangen. Sie kennen vielleicht noch aus dem Deutschunterricht, was bedeutet das jetzt? Und so wurde bisher damit gearbeitet. Dahinter steckt ein Modell metaphernfreier Wahrheit. Mittlerweile geht man nicht mehr davon aus, natürlich auch im Zuge der Entwicklung der konstruktivistischen Gedanken. Die Interaktionstheorie setzt die Metapher in Bezug zu ihrem Kontext. Also es geht um den Interpretationsprozess von sprachlichem Bild und dem, was sozusagen drumherum passiert, zwischen Wort und Kontext, ein wechselseitiger Prozess. Und der ist natürlich auch hoch individuell, aber er ist auch natürlich für Gemeinschaften, für Gesellschaften, wiederum findet ein Einigungsprozess statt. Also soziale Gemeinschaften einigen sich auf bestimmte Metaphern. Das führte zu einer Aufwertung der Metapher. Sie bekam plötzlich eine wirklichkeitsstrukturierende und kreative Funktion, auch in den Wissenschaften. Das verbindet sich auch zum Beispiel mit Gedanken bei Polanyi, haben sie das implizite Wissen als Kreativelement in den Wissenschaften. Es war also nicht mehr diese Abwertung und es führte dazu, dass Lakoff und Johnson sind da die führenden Vertreter, dass eigentlich das gesamte konzeptuelle System des Menschen als metaphorisch gedacht wird, dass wir gar nicht anders können, als Dinge in Bildern von anderen, also in anderen Bildern zu denken sozusagen. Das führt dazu, dass Metaphern Interpretationsangebote und Orientierungshilfen geben, dass sie Komplexität reduzieren, dass sie Handlungsprobleme in Identitätsangebote transformieren. Sie werden gleich sehen, warum ich das jetzt kurz in der Theorie anführe, weil ADHS ist dafür ein sehr schönes Beispiel, wie sich eine Gesellschaft darauf einigt, sich ihre Bilder zu konstruieren. Sprache als Modell zur Metapher. Wir haben bei ADHS zwei große Metaphernfelder. Es gibt noch ein paar mehr, ich habe jetzt nur zwei herausgegriffen wegen der Zeit. Das sind die Maschinenmetaphern und die PC-Metaphern. Nicht nur bei ADHS, Sie kennen das auch im Bereich der Hirnforschung. Ich habe mal relativ ausführlich alle möglichen medizinischen, psychologischen Ratgeber, Elternratgeber, Prospekte der Pharmafirmen durchgeguckt und habe mal alles herausgeschrieben, was es an Metaphern gibt. Das ist jetzt ein kleines Konglomerat und das sind tatsächlich die Formulierungen, die so stattfinden. Zum Beispiel Kinder sind wie Rennautos, deren Schaltung zu reparieren bzw. denen Öl zuzusetzen sei, also Kinder, die ADHS haben. Oder es handelt sich um Dysfunktionen als Wackelkontakt oder Schaltfehler. Und die Medikamente werden als Verkehrsregler beim Einstellen des Nervennetzwerkes wie das Einstellen von Zündkerzen in der Autowerkstatt vorgestellt. Und das durchzieht zahlreiche Publikationen. Also wenn Sie vor allem auch, was ich erschreckend fand, wenn Sie Elternratgeber anschauen. Ein zweites Feld, wie ich schon sagte, ist die Computermetapher. Da geht es um Begriffe wie Programmsteuerung, um Hardware-Defekte bei ADHS, um eine verminderte Kanalkapazität, eine seriale Störung oder mangelhafte Codierung. Ein längeres Zitat: Es ist, als ob Sie eine Datei im Computer abgelegt hätten, sich aber nicht mehr an den Dateinamen erinnern können. Sie wissen, dass die Informationen da sind, Sie können sie aber nicht abrufen, wenn sie benötigt werden. Bei ADHS scheint eine unzureichende Suchmaschine im Gehirn vorhanden zu sein. In diese Modelle, die ja auch in der Hirnforschung auftreten, schleicht sich, wie Sie sehen, immer wieder der Betrachter im Kopf ein. Also es wird immer wieder über eine Zwischenrepräsentanz gedacht. Und es ist ganz klar, dass sich diese Bilder zahlreich vervielfältigen. Also ich arbeite ja in der Lehrerfortbildung. Die Lehrer arbeiten weitestgehend mit diesen Begriffen, auch wenn sie das Verhalten der Kinder mit beschreiben. Also so, wie ich es jetzt zurzeit erlebe. Aus diesem Modell heraus werden immer logische Folgen gezogen und Zirkelschlüsse. Ich habe Ihnen das nochmal in einem Kreis kurz dargestellt. Es wird meistens vom Gendefekt ausgegangen. Dann wird, daraus wird geschlossen, es gibt einen Dopaminmangel. Im Übrigen gibt es eigentlich nur zwei Studien, auf die sich alle immer wieder beziehen, auch die Pharmaindustrie. Das ist eine Studie von Zametkin et al. Von 1990 und eine von Barclay et al. Von 1999. Die werden immer zitiert. Zametkin und Barclay haben sich eigentlich sehr vorsichtig in ihren Studien geäußert. Zametkin hat 60 Leute, die wohl schon immer an ADHS litten, Erwachsene, retrospektiv befragt über ihre Symptome und den Glukosestoffwechsel im Stirnhirn gemessen. Der war dann reduziert. Daraufhin hat man gesagt, okay, das hängt also mit einem reduzierten Glukosestoffwechsel zusammen dort. Es haben aber nur nach Medikamentengaben 2 von den 60 Probanden, die ihre Symptome schon alle gebessert hatten, aber 2 von den 60 haben auch diesen Stoffwechsel im Stirnhirn geändert. Und trotzdem wird die ganze Zeit so argumentiert. Bei Barclay ist es einfach ein Rückschluss auf ein bestimmtes Gen, was den Dopaminstoffwechsel steuert, was in Familien mit gehäuftem ADHS-Auftreten vorkommt. Das wurde dann mit Zwillingsstudien, die ja auch ihre Problematiken methodisch haben, kombiniert. Und daraus entsteht die Idee, es gibt die genetische Verursachung. Ja, also davon wird im Allgemeinen ausgegangen. Dann sieht man das Kind mit seinem Verhalten, mit seinem hyperaktiven Verhalten. Man macht einen Test, den man natürlich daran vorher entwickelt hat, summiert die Sachen auf, gibt Psychopharmaka und wenn das Psychopharmakon wirkt, dann hat man die Ursache bestätigt. Also das sind die typischen, häufig vorgenommenen, rückbestätigenden Diagnosen. Und ich habe mal ein schönes Beispiel gefunden, der Herr Amft aus Darmstadt hat das gebracht, dass man von der Dopaminmangelstörung spricht. Das wäre genauso wie wenn man, weil Aspirin gegen Kopfschmerz spricht, bei Kopfschmerzen von einer Aspirinmangelstörung spricht. Und das macht man sich aber nicht klar, weil man ja in einem Gebiet ist, wo man sich erstmal nicht auskennt als Bürger und man schluckt es erstmal so, dass es eben die Dopaminmangelstörung ist. Ja, was sind denn die strukturellen Gemeinsamkeiten dieses Metapherngebrauches und welche Folgen hat das? Gemeinsamkeiten sind die Bedingungen und Ursachen der Störung sind immer systemimmanent, im Kind liegend. Es ist immer eine Kausalattribution vorhanden, also es ist der Gehirnschaden oder der Gendefekt und es ist immer ein internales, stabiles Ursachenpostulat. Aus der Handlungs- und Motivationspsychologie weiß man, dass internal stabile Ursachenzuschreibungen die denkbar schlechteste Voraussetzung sind, um Änderungsprozesse einzuleiten. Die logische Folge ist dann eigentlich die kostengünstige Reparatur durch eine Stimulanziengabe von außen. Und die sozialen Faktoren und Verantwortlichkeiten können erstmal stärker ausgeblendet werden. Sie werden es nicht ganz, also auch die ICD-10 formuliert durchaus vorsichtig, dass sie annimmt, dass da noch was anderes beteiligt ist. Aber diese vorsichtigen Formulierungen gehen meistens unter. Zusammen hängt das natürlich auch, wie wir das jetzt im letzten Beitrag auch gehört haben, mit dem Problem der kognitiv kategorisierenden Diagnostik, die weitreichend stattfindet und ich sehe das auch in der Lehrerfortbildung, wird ja auch viel nach Diagnostik gefragt und ich glaube, der Transport diagnostischer Kompetenzen von der Psychologie in die Lehrerberufe, der wird größer und da liegen einige Gefahren, die, wie ich glaube, im Moment noch nicht reflektiert werden. Ein Punkt, ja, die Abwehr, 5 Minuten? Ja. Weniger? Gut, ich mache schnell. Die Abwehr eigener Hilflosigkeit, das ist immer mit der Diagnoseproblematik verbunden. Es vermeidet den Blick auf mangelhafte Affektabstimmung der Menschen, die mit dem Kind zu tun haben. Es vermeidet die Auseinandersetzung mit der eigenen Anpassungsambivalenz, also auch mit der Identifizierungsfähigkeit der aufwachsenden Kinder, der eigenen mit denen der Kinder. Und es vermeidet die Verhaltensregulationsstörung als Ausdruck des Missverhältnisses zwischen elterlichem Beziehungsangebot und Entwicklungsbedürfnissen des Kindes zu betrachten. Da bin ich auch bei meinem letzten Bild. Metaphern haben auch eine kulturelle Dimension, weil sie nämlich durch eine Habitualisierung eine Logik des Einleuchtenden bekommen. Und die zentralen Charakteristika der Maschinen-PC-Metaphern sind: Es geht um Gleichheit, also um die exakte Reproduzierbarkeit. Input-Output haben wir heute Morgen auch gehört. Die Abrufbarkeit vorhersagbarer Outputs als Qualitätsbegriff in der PC-Industrie natürlich wird übertragen auf Verhalten und Handlung. Die Variabilität von Verhaltensäußerungen wird eingedämmt. Die Anpassung an Normalitätserwartungen, also der Störungsbegriff, spielt eine Rolle. Ähnlichkeit wird gefordert, Konformismus, Normalitätspathologie ist ein Begriff. Und ich nehme das nochmal zurück. Das war's dann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.